Schluchzend saß sie am Küchentisch. Aus ihren tiefen, dunklen Augen rollte eine dicke Träne. Doch bevor sie über die Wange rollte, wurde sie schon von der nachfolgenden Trauerperle eingeholt. Ihre Nase triefte. Ihren Kopf hatte sie auf die Hände gestützt. Hinter dem Tränenmeer konnte sie nur verschwommen in die Ferne blicken. Sie wimmerte, als sie die tröstende Hand ihrer Nachbarin auf der Schulter spürte. Und ihr Körper flackerte. »Hey, Maria, komm schnell! Der Meister ist da!« ruft die Schwester Martha. »Was?« Maria springt auf, wirft fast die Nachbarin um und rast zur Tür. Sie kann kaum etwas erkennen durch ihren verschwommenen Blick. »Der Meister ist da!« Sie hatte keine Zeit, ihre Tränen wegzuwischen. Sie stürmt aus dem Haus, über den Hof. In der Ferne erkannte sie eine Männergestalt. Da steht er. Ohne nach links und rechts zu schauen, rannte sie auf ihn zu und fiel vor ihm auf die Knie. »Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder noch am Leben.« Während sie diese Worte sprach, starrte sie auf den staubigen Boden. Sie fing wieder bitterlich an zu weinen. Im Hintergrund hörte sie auch, wie die Nachbarn und alle Anwesenden in ihr Trauerlied mit einstimmten. Jesus sah Maria an und ein tiefes Mitgefühl durchdrang ihn. Er spürte, wie ein Blitz durch sein Herz schoss und sein Magen sich zusammenzog. Gefühle von Trauer, Wut und Zorn kamen in ihm hoch. Mit einer zittrigen, aber festen Stimme fragte er Maria: »Wo liegt er?« Seine Augen füllten sich mit Tränen. Gemeinsam mit dem Trauerzug zogen Maria und Jesus Richtung Grab. Ihr Bruder Lazarus lag nun schon seit 4 Tagen dort in seiner Grabkammer. Trotz aller Proteste befahl Jesus, den Stein zur Seite zu rollen. Jesus blickte zum Himmel und sagte voller Zuversicht: »Ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Anschließend rief er mit seiner lauten, klaren Stimme: »Lazarus, komm heraus!« Stille. Doch dann stackste eine mumienähnliche Gestalt aus der Grabkammer. Die Trauergesellschaft stand mit weit aufgerissenen Augen und Mündern da. Er muss der Messias sein, der uns in den alten Schriften angekündigt wird. Das fand ich eine sehr, sehr beeindruckende Vorgeschichte. Und die Menge war total begeistert. Und es ging halt noch weiter. Die Leute, die haben Gott angenommen, der eine Teil. Der andere Teil hat es den Pharisäern gepetzt. Das war so die geistliche Polizei damals in Jerusalem, zu Jesu Zeiten. Und diese Pharisäer, die hatten eh schon total viel Angst, dass Jesus immer mehr Leute für sich gewinnt. Und deshalb wollten sie ihn töten. Und deswegen haben sie schon die ganze Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, wenn sie ihm begegnen, dass sie ihn schnell abfangen können. Doch bevor Jesus ihnen begegnet, wird er nochmal von diesem Geschwistertrio eingeladen. Also von Lazarus, Maria und Martha. Und Maria, von der ihr am Anfang ja schon gehört habt, die will ihm das Allerbeste und Allerwertvollste geben, was sie zur Verfügung hat. Und sie salbt seine Füße mit einem unglaublich wertvollen Öl. Ich habe nachgeschaut, mit dem Öl hätte man eine Kleinfamilie ein Jahr ernähren können. Fand ich sehr beeindruckend. Und sie trocknet die Füße mit ihren Haaren ab. Also Füße waschen war zur damaligen Zeit was relativ Normales. Dadurch wurde der Besucher wurde begrüßt, bekam Gastfreundschaft, wurde ihm so gezeigt und Wertschätzung. Aber dass Maria so nochmal einen oben drauf setzt mit dem Öl und mit ihren Haaren, hat mich sehr beeindruckt. Und vor allen Dingen habe ich selber auch überlegt, wie viel Status und wie viel Wert doch auch an so Haaren immer wieder dranhängen. Kann ja jeder mal für sich drüber nachdenken. Aber Maria opfert das nicht, sondern sie investiert es in Jesus. Und der Mann, der ihren Bruder wieder zum Leben geholt hat, Er hat auch ihre Existenz gerettet. Das fand ich sehr beeindruckend, weil Männer waren halt eben zu der damaligen Zeit auch die Verdiener, die das Geld reingeholt haben, und sie wäre mit ihrer Schwester sonst obdachlos gewesen. Und ja, und somit ist es für mich ein sehr, sehr tiefer Ausdruck von Hingabe und Liebe. Und der geht weit über die emotionale Liebe hinaus. Und ich weiß nicht, ob Maria sich bewusst darüber war, dass eine Salbung normalerweise einem König gebührt. Das habe ich zum Beispiel ganz viel bei der Königsgeschichte in Jerusalem habe ich das ganz viel erlebt, dass die Könige wurden erst gesalbt und dann wurden sie zum König, also sie wurden zum König gesalbt. Aber diese Salbungen werden auch Toten entgegengebracht, so als letzte Ehre. Aber ob gewollt oder nicht, Maria unterstreicht auf jeden Fall Jesu Macht durch diese ganze Aktion. Und diese Vorgeschichte finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir die im Hinterkopf behalten. Für das, ja, was ich euch jetzt gleich noch sagen werde. Jesus zieht Menschen an und begeistert sie durch sein Reden und durch seine Wunderheilung. Und diese Totenerweckung, die ist sozusagen auch so sein Höhepunkt seines Wirkens auf der Erde und stellt Gottes Allmacht und Größe noch einmal ganz klar unter Beweis. Der Tod und die Vergänglichkeit bekommen von Jesus schon mal einen richtig ordentlichen Dämpfer verpasst. Und ja, das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich wurde vor kurzem erst wieder mit dieser Thematik konfrontiert. Wir hatten im Hauskreis den Film von Reinhard Bonke geguckt, Vom Tod zurück ins Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber das ist ein afrikanischer Pastor, der an den Verletzungen eines Autounfalls stirbt und dann bei einer Veranstaltung von Reinhard Bonke wieder zum Leben gerufen wird. Und das war für mich irgendwie noch sehr weit weg, deswegen weiß ich nicht, wie ihr diese Geschichte findet oder wie das für euch jetzt so klingt. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, wie dann danach auch diese ganzen Massen von Menschen begeistert waren, wie sie gefeiert haben. Und diese begeisterte, motivierte Masse, die stelle ich mir jetzt auch bei Jesus vor. Sie haben ihn gesehen, was er geleistet hat, was er gemacht hat, was passiert ist. Und ja, und mit diesem Wissen im Hinterkopf will ich mit euch die Bibelstelle für heute lesen. Und zwar steht die in Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Genau, ich kann die mit mir aufschlagen. Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf. Wie geschrieben steht in Zacharja 9, Vers 9. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, er habe diese Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ja, die Stadt Jerusalem, die war im totalen Aufruhr. Ihr müsst euch vorstellen, das Passafest stand vor der Tür und es ging so richtig ab in Jerusalem. Ja, die Juden haben da den Auszug aus Ägypten gefeiert. Und die Stadt war proppenvoll. Und ich habe mir überlegt, ich stelle mir das ungefähr so vor, wie Afrika mit Marburg auf eine ganze Stadt umgerechnet. Also Menschenmassen ohne Ende, ja. Und ja, es war einfach total in Bewegung. Und es hat sich rumgesprochen, dass Jesus ein Megawunder getan hat. Und die Menschen wollten sehen, was an der Geschichte dran ist. Ob das wirklich wahr ist. Sie wollten Lazarus sehen und alles, was an der Geschichte dran hing. Und die Menschen erwarten einen mächtigen und erhabenen König. Er soll die Römer vertreiben und er soll das Volk retten. Die Autorität hat sich damals so gezeigt, dass dann irgendwelche Herrscher auf ihren mächtigen Rossen in die Stadt eingeritten sind, richtig viel Trubel gemacht haben und dass die Leute dann wussten, aha, das ist jetzt hier der neue Boss irgendwie, hier geht's jetzt richtig ab. Das war so die Art, die besonders die Römer oder auch ja später die Griechen irgendwie sehr bestimmt haben und was sie sehr gerne gemacht haben. Naja, und die Leute wissen halt, okay, da ist unser neuer König. Oder sie wollen ihn als König feiern und deswegen laufen sie mit Palmzweigen auf Jesus zu. Und diese Palmblätter, die stehen schon als Bild. Die sind ein ganz wichtiges Bild, weil Palmblätter begrüßen einen siegreichen Herrscher. Mit den Palmblättern war ich ein bisschen irritiert, weil ich habe nachgeguckt, die sind für diese Höhenregion in Jerusalem äußerst untypisch. Und das heißt, sie stehen entweder als Symbol für diesen siegreichen Herrscher, oder sie wurden von dem Passafest, aus den Feststreußen wurden die einfach geklaut. Das ist nicht ganz klar, wo das herkommt. Ja, das fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig. Die Menschen, die rufen, wie wir es eben schon in dem Lied gesungen haben, Hosanna, was auch übersetzt heißt, Herr, hilf doch. Gelobt sei der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Sie bejubeln Jesus mit dem Wort Hosanna und wie ich ja gerade schon frecherweise eingefügt habe, steckt auch noch eine tiefe Botschaft hinter, nämlich hilf doch her. Und die Menschen, die haben einen Anspruch an den neuen Messias, an den Gesalbten und ja, sie wollen ihm das so auch zum Ausdruck bringen. Ja, Jesus wurde gefeiert als König und Jesus schnappt sich zuerst mal einen jungen Esel, ein reines, junges, unbelastetes Tier und Jesus setzt damit schon mal so ein erstes dickes Zeichen irgendwie für die Leute, weil der Esel ist nämlich ein Friedenssymbol für den Friedenskönig, wie wir eben schon von Zacharja 9 gehört haben, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und der Vers 15, den wir da eben auch in Johannes gelesen haben, den verstehe ich auch so ein bisschen als Antwort auf dieses Herr hilf, weil da steht nämlich, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Tochter Zion. Jerusalem wird im Alten Testament an einigen Stellen mit Zion gleichgesetzt. Oder die werden so in einem Atemzug, es wird so verglichen miteinander. Nur, dass ihr das so versteht. Es richtet sich an Jerusalem und an die Bewohner. Diese ganze Zeremonie von Jesus mit der ganzen Vorgeschichte und dem Einzug hat mich sehr an die Zeremonie von Salomo erinnert, als er eingeführt wurde als König. Es musste alles ganz schnell gehen bei Salomo. David lag im Sterben und er wurde gesalbt in einem Eilverfahren, wurde dann noch auf das königliche Maultier gesetzt und wurde dann durch die Straßen von Jerusalem geführt. Und so wusste das ganze Volk, aha, das ist jetzt der neue King jetzt hier. Und und so ähnlich finde ich ist es bei Jesus auch gewesen. Ich finde, es sind einige Parallelen. Und zudem wird Jesus ja auch als Sohn Davids bezeichnet, was mich dann nochmal bestärkt hat, diese Parallele zu nehmen. Und ja, diese gesamten Rahmenbedingungen passen einfach auf den neuen König. Und ja, außer natürlich seine äußere Erscheinung, ne? Wie gesagt, also Man würde sich wahrscheinlich eher auf einem Pferd wünschen, der halt diese ganzen Römer da aus dem Land rausjagt. Ja. Aber Jesus macht das anders irgendwie, als die Leute das erwarten. Und ich habe auch keine Ahnung, wie es Jesus ging in dem Moment. Ich habe nur so überlegt, naja, vielleicht könnte ich mir so vorstellen, dass er jubelnd auf seinem Esel gestanden hat, die Arme geschüttelt hat, den Leuten zugewunken hat und lauter so Sachen. Naja, oder dass er die Pharisäer hämisch angeguckt hat, so von wegen, naja, ihr Lutscher, sowas kriegt ihr irgendwie nicht hin. Ich weiß es nicht, wie Jesus das genau gemacht hat. Aber als ich beim Evangelisten Markus geguckt habe, wird von einer ganz tiefen Trauer berichtet, die Jesus hatte. Er klagt über Jerusalem. Er weint über Jerusalem. Und ich könnte mir vorstellen, dass es kein leichter Ritt war für Jesus. Er erfüllt mit diesem Auftritt zwar nahezu alle prophetischen Worte aus dem Alten Testament, doch Jesus weiß, dass diese gleiche gröhlende Masse nur kurze Zeit später sein Todesurteil ausrufen wird. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie eine krasse Erfahrung. Und ich finde, ich habe mir überlegt, wo erlebe ich das so auch? Und ich habe gedacht, in ganz kleinem Maße, finde ich, erleben wir das manchmal im Fußball. Ja? Also zum Beispiel der FC Bayern. Ich weiß nicht, ob wir hier ein paar Fans sitzen haben. Sehr gut. auf jeden Fall ja Fans ohne Ende, ne? Selbst hier bei uns im Gottesdienst. Und solange die Mannschaft gewinnt und gut spielt, werden die Erwartungen von den Fans erfüllt. Aber reißt die Serie ein, wird gepopelt, demonstriert und gemotzt. Fand ich interessant, ja? Also ich meine, ist vielleicht nicht bei allen Fans so, aber so hat man manchmal das Gefühl, so der Haupttenor geht so in die Richtung. Und ich fand es interessant, dass solange uns Dinge in den Kram passen, stehen wir dahinter. Doch wenn was gegen unsere Wege kommt oder etwas gegen unsere Erwartung läuft, dann boykottieren wir das. Oder dann bäumen wir uns auf. Und ich habe eine Frage, was heißt es für dich, dich hinter etwas zu stellen? Was heißt es für dich, wenn du dich für eine Situation, für eine Person oder sonst irgendwas entschieden hast? Tiefe Liebe und eine Entscheidung sind für mich untrennbar. Und das wird an dieser Stelle auch bei Jesus wieder ganz klar. Er hat damals in der Krippe schon eine ganz tiefe Liebe mit uns Menschen eingegangen. Er wurde eins mit unserem menschlichen Körper und das mit allen Konsequenzen, die da dran hingen. Er hat sich damals und heute für die Menschen entschieden. Er wurde wirklich eins mit uns und er machte sich unglaublich verletzbar und angreifbar. Vom ersten Tag seines Lebens bis zu seinem letzten Atemzug. Er hätte die Power gehabt, die alle niederzublasen da, aber er bleibt in seiner menschlichen Gestalt sozusagen und macht sich verletzbar und angreifbar. Das beeindruckt mich sehr an Jesus. Und das alles wegen seiner Entscheidung für dich und für mich. Und natürlich auch für seine Kurzzeit-Groupies in Jerusalem. Mit dieser Entscheidung zieht Jesus ein in die Stadt. Und er entscheidet sich für die Menschen und für seine Berufung. Der König kommt. Was mich ein bisschen verwundert hat an der Stelle, waren seine Jungs, ja? Die Jünger. Die marschieren ja schon die ganze Zeit mit dem rum. Und die haben einiges mitgekriegt und noch nicht mal die haben das irgendwie gecheckt in dem Moment. Ich habe dann geschrieben, aber der Heilige Geist macht's möglich. Später, als Jesus seine Erdenpräsenz aufgibt, ist dann der Heilige Geist als Vermittler da, der dann sozusagen alles aufdeckt und dann den 11 Freunden so manches klar macht und sie die ganzen Abläufe dann auch verstehen und so auf die Reihe bringen. Das fand ich sehr interessant, ja. Dass selbst die es noch nicht mal gecheckt hatten. Aber ich habe mir so ein bisschen gedacht, naja gut, Tobi, wenn du genauer drüber nachdenkst, kennst du die Situation. Es ist oft so, dass irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie ich mir es gewünscht hätte. Und ja, ich habe zum Beispiel dann ein sehr präsentes Beispiel gehabt, nämlich zum Beispiel in meiner Predigtvorbereitung. Ich bin ewig nicht vorangekommen, es hat sich ewig hinausgezögert. ewig vielen Leuten was vorgeheult und ich habe mehrfach Gott höflich, aber bestimmt angesagt, dass er mir dringend mal ein paar richtig gute Informationen reinschicken müsste, weil die Zeit auch immer knapper wurde, ne? Naja, und dann irgendwann lese ich so, ich bin kein starker Losungenleser, das muss ich leider hier gestehen, aber an diesem Tag habe ich dann die Losung gelesen und sehr witzig war dann dieser Vers, der dann für mich da stand. Ich habe ihn wirklich für mich gelesen. Der stand nämlich in Matthäus 10, Vers 19. So sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Ich gedacht, gut. Ja, ist ein witziger Typ, der Gott manchmal, ja. Ich fand es einfach cool, wie der Geist uns immer wieder an so Zusagen erinnert. Oder mich, gerade auch in dieser Situation. Und ja, ich will euch auch Mut dazu machen, euch auch mal so bewusst rauszunehmen aus eurem ganzen Chaos, in eurem ganzen Stress, der so auf euch wartet. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Moment so aussieht, aber ich meine, wir sehen ja jetzt schon, Weihnachten steht vor der Tür, sämtliche Panik, Schweißattacken brechen sondern aus einem raus. Bei uns ist es auch noch so, dass Schule wird auch noch einen ordentlichen Bestandteil einnehmen. Ich meine, ihr könnt ja eure Dinge so mit reinpacken, die euch raushauen aus der Ruhe, aus dem Stress, aus dem Ruhigen. Und Jesus zeigt mir aber hier in dieser Geschichte ganz klar, dass er mit seiner Friedensbotschaft und seiner Liebesentscheidung nicht nur damals in Jerusalem eingeritten ist, sondern dass er auch heute bei mir und bei euch Lust darauf hat, in all das Chaos und das gesamte Versagen einzureiten. Er sitzt auf einem Esel, nicht auf einem Schlachtross. Er kommt in Liebe und mit Frieden. Und Jesus kennt die Situation, in denen wir uns gerade befinden, mit denen wir uns beschäftigen und was uns gerade so belastet. Er weiß, was passiert. Und so sieht er auch den ganzen Haufen, der in Jerusalem ihn zujubelt. Oder besser gesagt, die ihren Erwartungen zujubeln. Aber er reitet ein in dieses manipulierte Chaos. Und Jesus weiß, dass sie ihn kurze Zeit später alle verlassen werden und anschließend seine Todesbotschaft ausrufen. Und dass er schon bald allein gelassen sein wird. Noch im selben Kapitel bezweifelt das Volk seine Autorität. Das fand ich sehr bewegend, wie vergesslich man noch manchmal sein kann. Seine Liebe ist größer als seine Gefühle. Seine Entscheidung zählt mehr als alles Sehen und Wissen. Und Jesus zieht ein in Liebe mit Macht, als Friedensfürst und als Gottes Auserwählter. Er weiß sich von Gott geliebt und getragen und er kann sich so auch mit all den Widersprüchlichkeiten und all dem, was ihm begegnet, auf Gottes Zusage verlassen. Und ich habe nochmal so zurückgedacht, wo Jesus diese Kraft hernimmt oder diese Zuversicht. Und ganz zu Beginn von seiner Dienstzeit macht sein Vater Gott ihm ein ganz klares öffentliches Bekenntnis für alle, die da waren und alle, die es jetzt dann auch lesen können. Und zwar in Matthäus 3, Vers 17 sagt er, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus trägt diesen Liebesgruß ganz tief in sich. Und diese Liebe, die er von seinem Vater empfängt, die setzt ihn frei. Und diesen Liebesgruß gibt er an seine Nachfolger weiter in Jerusalem. An dieser Stelle will ich euch gerne ein Versprechen machen. Das ist kein leichtes Versprechen, denn mit dieser Liebeszusage von Jesus werden unsere Schwierigkeiten nicht weniger werden. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ich weiß von manchen von euch, die das auch so erlebt haben. Es können sogar teilweise eher noch mehr Probleme dazukommen. Das zeigt uns ja auch in der Vorgeschichte ganz deutlich. Also ist für mich da ziemlich klar rausgekommen. Maria, Martha und Lazarus sind Jesus, die gehören zu Jesus' Freunden. Jesus, an einer Stelle wird beschrieben, dass Jesus sie sehr lieb hat. Und trotzdem, dass Jesus so nah bei ihnen ist, ob jetzt mental oder körperlich, stirbt Lazarus. Und Einsamkeit, Trauer und Schmerz bleiben zurück. Vermutlich. Aber an dieser Stelle fasziniert mich Maria. Sie trauert, aber sie wartet auf ihren Herrn. Und als Jesus zu ihr kommt, wirft sie sich zu seinen Füßen und sie bringt ihm in Liebe ihr Unverständnis entgegen. Jesus begegnet ihr in diesem Leid. Weine über deine Schmerzen und du wirst entdecken, dass ich da bin. Mitten in deinen Tränen und du wirst dankbar sein für meine Gegenwart in deiner Schwäche. Das sagt Henry Newman. Ich lese den Satz nochmal, weil der hat mich irgendwie sehr gut gefallen. Weine über deine Schmerzen und du wirst entdecken, dass ich da bin. Mitten in deinen Tränen. Und du wirst dankbar sein für meine Gegenwart in deiner Schwäche. Dieser Satz hat mich vielleicht auch ein bisschen da beeindruckt. Ich bin nun mal ein Mann und irgendwie merke, dass es mir sehr schwer fällt mit Tränen vergießen. Und dieser Satz hat mir Mut gemacht, da ein wenig von meinem verhärteten Teil abzugeben und loszulassen. Und ja, auch von Jesus zu lernen. Er selber, es wird an einigen Stellen beschrieben, wo er geweint hat. Wegen Ärger, Mitgefühl, deshalb auch immer, es wird nicht näher beschrieben. Aber Gott ist mittendrin in jeder einzelnen Träne. Und in der Vorbereitung musste ich da an einen kleinen Jungen denken, mit dem ich mich vor kurzem unterhalten habe. Meiner Meinung nach hat Gott ihm unheimlich viel auferlegt. Seine Eltern sind geschieden. Dann wird er noch gemobbt an einigen Stellen. Dann hat er auch noch mitgekriegt, oder dann ist es auch noch so passiert, dass sein kleines Brüderchen, was, ja, ist auf jeden Fall auch noch gestorben. Und es hat mich unglaublich beeindruckt, wie dieser Junge mir diese Geschichten erzählt hat. Aber dann gesagt hat, dass er geweint hat über diese ganzen Sachen und dass er es Gott hingelegt hat im Gebet. Da habe ich gedacht, Alter, das ist viel zu krass, ne? Also dieser kleine Junge, was der mir beibringt irgendwie, was ich von dem lernen durfte, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Dieses kindliche Vertrauen und dieses Gebet von ihm, das hat mich sehr bewegt. Und ich denke, da können wir auch wirklich viel lernen. Das hat mir wieder einmal mehr gezeigt, dass wir werden sollen wie die Kinder. Das ist mir an der Stelle wieder sehr, sehr deutlich geworden. Ich habe noch eine andere kleine Geschichte für euch mitgebracht, die dieses Vertrauen auf Gott auch nochmal ganz klar unterstreicht. Ich will sie euch erzählen. Und zwar, ein kleiner Fluss sagte, ich will ein großer Fluss werden. Er arbeitete hart an diesem Ziel, aber vor ihm lag auf einmal ein Felsbrocken. Er drückte und schob und wühlte, und weil er stark war, kam er daran vorbei. Als nächstes tauchte eine große Felswand auf und der Fluss stemmte sich dagegen. Nach und nach schürfte er eine Schlucht und er jauchzte, denn er hatte es geschafft. So floss der Fluss durch das Land, bis ein riesiger Wald vor ihm auftauchte. Ha! Diese Bäume werde ich einfach umlegen, schrie der Fluss. Und so tat er es. Am Ende kam der Fluss, mittlerweile sehr mächtig, an den Rand einer riesigen Wüste in der Sonne. Einer riesigen Wüste, in der die Sonne gnadenlos brannte. Na, da werde ich doch einfach hindurchfließen, entschied er. Aber der miese Sand saugte sein Wasser auf und machte den Fluss ganz schwach. Oh nein, ich muss das doch schaffen, ich muss doch kämpfen, hechelte er. Aber schon bald versickerte er im Sand. Da hörte der Fluss eine Stimme vom Himmel. Ergeb dich. Lass dich los. Ich will dich aufheben. Lass mich übernehmen. Und der Fluss sagte, hier bin ich. Da hob die Sonne den Fluss in den Himmel und machte eine mächtige Wolke aus ihm. Und Gott trug die Wolke über die Wüste hinweg, ließ sie sich ausregnen und macht es so weit entfernt die Felder fruchtbar und reich. Hat mich sehr bewegt, dieses Aufgeben, von der eigenen Stärke wegzugucken und auf die Stimme zu hören, die sagt, lass doch los. Und ich denke, wir haben immer wieder, werden wir so vor so Momenten stehen, wo wir vor einer Wüste stehen, oder wenn wir das aus unserer Geschichte heraus betrachten, vor so einem Chaos, ja, wo wir in einer riesigen Unsicherheit sind, aber wo dann einfach diese Stimme, wo wir uns diese Stimme vergegenwärtigen sollten. Lass doch los. Gott redet da zu dir, ja. Und Gott verspricht uns, dass er uns fruchtbar machen will. Und dass wir ihm vertrauen dürfen. Und ja, wir dürfen da an der Stelle auch das, was das Volk Jesus zugerufen hat, ihm auch zurufen. Hosanna, Herr, hilf uns. Und ja, und wir werden von Jesus die Antwort bekommen, fürchte dich nicht, denn dein König kommt. Amen.